Liebe Geschwister im Herrn, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, die überall heute Morgen das gottesdienstliche Programm aus in ihrer Heimat und an den Fernsehern und überall, wo sie sich versammeln, mitverfolgen, seid ganz herzlich gegrüßt. Sie wundern sich vielleicht, dass heute Morgen nicht Ihr Pastor, Pastor Czarnke, auf der Kanzel steht. Er lässt sich entschuldigen. Er hat mich als Vertretung heute Morgen gebeten oder um Vertretung gebeten, weil er wegen eines grippalen Infekts nicht in der Lage war, heute den Gottesdienst zu halten, und lässt Sie aber alle ganz herzlich an diesem ersten Adventssonntag grüßen. Es gibt 4 Adventssonntage und das hat seine Bedeutung, dass das 4 Adventssonntage sind, denn die 4 ist in der Bibel ein Zeichen, eine Zahl für die Vollständigkeit der Schöpfung, für die Prüfung und für die Erprobung. Es gibt ja 4 Himmelsrichtungen und die 4 Winden der Erde, von denen in der Schrift die Rede ist. Und es gibt die 40 Jahre Wüstenwanderung des Volkes Israel im zweiten Buch Mose bis zum 5. Buch Mose. Und es gibt die 40 Tage, die Christus in der Wüste gefastet hatte, bevor er von dem Teufel versucht wurde. Und dass es 4 Adventssonntage sind, hat auch seine Bedeutung darin. Am ersten Adventssonntag denken wir darüber nach, wie Jesus Mensch geworden ist und wie er für uns gestorben ist, was es ihn gekostet hat, sich so zu begrenzen. Am zweiten Adventssonntag denken wir daran, dass Jesus am Ende der Zeit wiederkommt. Es gibt ja verschiedene Wiederkünfte in der Schrift. Der dritte Sonntag, der gilt den Propheten, den Vorläufern von Jesus, die ihn angekündigt haben, ganz besonders Johannes dem Täufer. Und der vierte, dem Thema, dass Jesus Mensch geworden ist. Wir können es aber auch anders sehen. 4 Adventssonntage, 4-mal kommt der Herr Jesus, zum ersten Mal als Kind von Bethlehem. Er kommt als das Haupt der Gemeinde, der seine Gemeinde zu sich holen wird in der Entrückung. Das können Sie nachlesen im 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Er kommt für sein Volk Israel, wenn seine Füße auf dem Ölberg stehen werden, was Sacharja prophezeit und was auch in der Offenbarung des Johannes wieder beschrieben steht. Und er kommt mit allen seinen Heiligen einmal zum Weltgericht. Dies sind die 4 Adventssonntage. Wir wollen hören auf ein Wort heute Morgen im Lukas-Evangelium, beschrieben unter der Verkündigung an Maria. Im 6. Monat war der Engel Gabriel gesandt von Gott in eine Stadt in Galiläa, die da heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut, oder wir könnten auch übersetzen, verlobt war, mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Gegrüßet seist du, Holdselige, der Herr ist mit dir, du Gebenedeite oder Gesegnete unter den Frauen. Da sie aber ihn sah, erschrak sie über seine Rede und gedachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und seinen Namen sollst du Jesus heißen. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird ein König sein über das Haus Jakob ewiglich, und seines Königreichs wird kein Ende sein. Da sprach Maria zu dem Engel: wie soll das zugehen, wo ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Dann, darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Freundin ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und geht jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Wir wollen still werden vor Gott, unserem Herrn, und beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, zum Haupt deiner Gemeinde, als König Israels und als Herr der Welt. Und wir danken dir, dass wir an diesem Tag in deinem Namen, Herr Jesus, zusammenkommen dürfen. Wir danken dir, dass du auch heute dein Wort zu uns reden willst. Wir danken dir, dass du verheißen hast, dass du mitten unter uns bist. Wir hier sind oder zu Hause am Bildschirm den Gottesdienst mitverfolgen. Nicht Sympathie hat uns zusammengeführt, nicht Harmonie, sondern dein Heiliger Geist, der uns alle miteinander verbindet. Und wir danken dir, dass du deine Gegenwart auch überall verheißen hast heute Morgen, wo dein Wort in rechter Weise nach gemäß der Schrift verkündigt wird. Wir bitten dich jetzt auch, rede du zu uns. Nimm alles weg, was wir mitbringen an der vergangenen Woche, an Sorge, auch an Sünde, an Ablenkung von dir und von deinem Wort. Wir bitten dich, reinige uns mit der Macht deines Blutes, damit dein Heiliger Geist ganz frei zu uns reden kann. Wir bitten dich, lieber Herr, gib einem jeden das, was er heute Morgen braucht. Du hast den Tisch für uns gedeckt. Wir bitten dich um deine Gegenwart, aber auch darum, dass du jedem das Seine gibst. Gib Trost, wo Trost nötig ist, gib Ermutigung, wo Ermutigung nötig ist, aber auch Korrektur, wo wir diese brauchen, Herr. Wir rechnen mit deiner Gegenwart. Verwandle uns. Lass niemand unberührt von deinem Wort auch heute Morgen und lass es so ankommen, wie du es haben willst, dass es auch so verstanden wird, wie du es haben willst. Wir danken dir dafür. Amen. Wir wollen hören auf das Wort, das heute der Predigt zugrunde liegt. Es ist ein Psalm. Psalmen gibt's nicht nur in den 150 Psalmen, also im sogenannten Psalter im Alten Testament. Es gibt's auch sonst oft in der Bibel. 2. Mose 15, das Lied des Mose, oder 1. Samuel 2, der Psalm der Hanna. Oder auch im Neuen Testament gibt's Psalmen. Der Psalm des Zacharias, der Christushymnus, Philipper 2, Vers 5 bis 11, aber auch hier der Psalm, den Maria hier betet, in Lukas 1, in den Versen 46 bis 55. Wollen wir hören, was da geschrieben steht. Und Maria sprach, meine Seele erhebet den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes oder meines Retters, Erlösers, kann man so übersetzen. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und des Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet immer für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übet Gewalt mit seinem Arm, und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllet er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Er gedenkt seiner Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat unseren Vätern, Abraham und seinem Samen ewiglich. Und Maria blieb bei Elisabeth bei 3 Monaten, danach kehrte sie wieder heim. Lieber Herr, wir bitten dich, kehr, o Jesu, bei uns ein, komm in unsere Mitte. Wollest unser Lehrer sein, hör der Demut Bitte. Deines Wortes stille Kraft, sieh, die neue Menschen schafft, bilde Herz und Sitte. Amen. Liebe Geschwister im Herrn, liebe Freunde, es gibt ja viele, die zu Maria beten. Aber wir wollen heute Morgen nicht zu Maria beten, sondern wir wollen von Maria beten lernen. Und wir wollen mit Maria zusammen beten, heute Morgen in 3 Strophen. Und ich möchte diese erste Strophe gleich erwähnen. Die erste Strophe heißt, Maria lobt ihren Herrn. Wenn wir hier diese Psalm von der Maria lesen, dann weist Maria weg von sich und weist hin auf Jesus, weist hin auf ihren Gott. Es geht nicht darum, dass Maria verehrt werden will, nicht sie will als Gottesmutter Preis und Ehre bekommen. Das sagt sie später auch auf der Hochzeit zu Kana, wenn sie Johannes 2 aufschlagen. Da sagt sie, was er euch sagt, das tut. Sie sagt nicht gerade, ich sage Jesus, was er zu tun hat, sondern was er euch sagt, das tut. Ist so ganz anders, wie wenn Sie römisch-katholische Kirche besichtigen, da finden Sie oft die Madonnenstatuen, Maria im Strahlenkranz, ganz groß, ganz gewaltig und Jesus als Baby, so als, was kann ein Baby schon machen, nicht? Das kann sich nur versorgen lassen, in ihrem Arm drin. Maria im Strahlenkranz, religionsgeschichtlich, nicht? Das war die Göttin Semiramis ursprünglich gewesen im Alten Testament. In Jeremia 44 lesen wir davon, wie Jeremia das Volk tadelt und sagt, ihr backt der Himmelskönigin Kuchen. Also Israel hat sich teilweise verführen lassen, damals dieser Himmelskönigin zu opfern. Und das kritisiert Jeremia zu Recht im Namen des Herrn. Und diese Semiramis ist religionsgeschichtlich gewandert im Hellenismus, als die orientalische Kultur und die griechische Kultur so etwas zusammenflossen und war dann später die Diana der Epheser. Und wenn Sie Apostelgeschichte 19 lesen, dann haben Sie dort bei dem Aufstand der Goldschmiede gegen die Verkündigung des Apostels Paulus, dann haben sie dort den Widerstand der Leute gegen das Evangelium. Und die Diana ist auch wieder kulturgeschichtlich gewandelt, wurde dann die Ostera oder wie sie ursprünglich auch hieß, die Astarte der Kelten. Und von dort aus hat man sie in der Mission dann christlich getauft. Interessanterweise finden wir die Sterne vom Strahlenkranz der Maria auch in der Europafahne und auch das Blau finden wir in der Europafahne, was Maria immer zugeordnet wird. Aber hier geht es nicht eben um die Maria im Strahlenkranz, sondern hier geht es um die Jungfrau Maria, die wegweist von sich selber. Darum geht's. Nicht, dass wir zu Maria kommen, sondern dass wir zu Jesus kommen. Wenn wir später lesen, als der Herr geboren war und die Weisen aus dem Morgenlande kamen, da haben sie eben die Maria kaum beachtet, sondern sie haben das Kind angebetet und ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe gebracht. Und darum geht's auch heute Morgen. Euch ist heute der Heiland geboren, wurde den Hirten verkündigt. Zu Jesus hatte Gott sie eingeladen. Es geht der Maria also nicht um die Kirche oder um menschliche Vorbilder, es geht ihr um Gott. Er steht im Mittelpunkt. Es ist interessant, wie oft hier in diesem Psalm immer wieder es heißt, er macht das, er hat, er wird das tun. In der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Gott hat an der Maria gehandelt. Er hat dieses Mädchen Miriam aus Nazareth, die Niedrigkeit seiner Magd aus freier Gnadenwahl angesehen. Er hat Jesus durch den Heiligen Geist gezeugt. Ich habe das einmal auf einer Pfarrerversammlung gesagt, bin da aufgestanden, ging es um die Jungfrauengeburt, bin ich aufgestanden und gesagt, wissen Sie, Jesus hat 23 Chromosomen vom Vater und 23 von der Maria gehabt. Sie hätten nicht dabei sein dürfen, was das dann später für eine Diskussion gegeben hat. 23 Chromosomen von Gott und 23 von der Maria. Und in diesem Psalm, da steht Gott im Mittelpunkt. Gott und seine Barmherzigkeit. Und das ist anders als da, wo die Maria ganz groß ist und Jesus ganz klein als Säugling. Was er euch sagt, das tut. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und das gilt auch, wo es um ihr oder wo es um unser Leben geht. Interessanterweise hat Luther das verstanden. Er sagt einmal, von Maria können wir lernen, wie man betet und wie man glaubt. Und das Augsburgische Bekenntnis von 1530 sagt so schön in Artikel 21, wo es um die evangelische Sicht der Maria geht, oder um die Heiligenverehrung überhaupt, man solle der Heiligen gedenken, damit unser Glaube dadurch gestärkt wird, wenn wir sehen, wie ihnen Gnade widerfahren ist und ihnen durch den Glauben geholfen worden ist. Und deshalb steht auch dieser Psalm der Maria hier in der Schrift. Interessanterweise sind hier eine ganze Menge Anspielungen auf die Schrift. Wir wollen es noch im dritten Punkt miteinander bedenken. Und das hat sie mit dem Psalmbetern und mit dem Apostel Paulus gemeinsam, wenn die da und dort, wenn der Apostel Paulus beispielsweise da und dort einmal etwas sagt über sein Leben, über seine Biografie, dann immer nicht um sich, sondern um Gott groß zu machen, wie er sich in diesem kleinen Leben verherrlicht hat und wie er sich erwiesen hat. Nicht? Und wenn wir unsere Biografien bedenken, dann geht es zuerst einmal darum, dass Gott in unseren Biografien sozusagen oder aus unseren Biografien Christografien machen will, wo er sich verherrlicht, wo er sich seine Handschrift hinterlässt, wo er seine Führung hinterlässt. Gerade dort, wo wir vielleicht nicht damit gerechnet haben. Maria, die immer wieder missverstanden wird, lobt deshalb ihren Herrn und stellt ihn ins Zentrum. Es gibt zwei Arten, Maria falsch zu verstehen. Das eine, dass Maria sozusagen, ich habe es schon erklärt, zur Maria im Strahlenkranz, zur Miterlöserin wird. Es gibt aber auch eine andere Art, wie sie heutzutage verstanden wird, dass sie feministisch gedeutet wird. In der katholischen Kirche gibt es eine Bewegung, Maria 2.0, ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Und da wird dann gefordert, Frauenpriesteramt und was weiß ich was noch alles, da wird gefordert, dass man eben offener Reformen macht, auch die anderen Religionen mit einbezieht und so weiter und so fort. Diese Maria 2.0, völlige Verkennung der biblischen Maria, nicht? Oder die Maria wird benutzt, wenn es hier heißt, er stößt die Gewaltigen vom Thron für revolutionäre Bewegungen. Das ist völlig missverstanden. Es heißt hier, er stößt die Gewaltigen vom Thron. Er füllt die Armen mit Gütern und lässt die Reichen leer. Maria lobt Gott darüber, was er an ihr getan hat. Sie gibt gibt er in den Psalmworte gefasstes Zeugnis und sie gibt uns damit Anregung, dass wir selbst auch vor den Menschen bezeugen, was wir heute mit unserem Herrn erleben, dass wir unsere Christografie in unserer Biografie auch den Menschen bezeugen, mit denen wir zu tun haben und unsere Glaubenserfahrungen wie Maria nicht für uns behalten und diese ganz kleinen Dinge aus unserem Leben berichten, wie Gott an uns gehandelt hat. Die erste Strophe, Maria weist auf ihren Herrn hin. Deshalb immer wieder dieses Er. Er hat die Niedrigkeit angesehen. Er macht das und er tut das. Die zweite Strophe in unserem Wort, sie lobt den Herrn der Welt. Geschwister, wenn wir dahin sehen und verstehen das falsch, dann würden wir sagen, Maria schlägt hier revolutionäre und fast kommunistische Töne an. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und er erhebt die Niedrigen, die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Könnte man missverstehen? Könnte man fragen, predigt Maria jetzt den Umsturz? Gibt ja viele, die diese Worte so verstehen und ich bin sicher, dass auf manchen Kanzeln über dieses Wort schon so ähnlich gepredigt worden ist. Meint das Maria? Wir können einmal ganz konkret fragen. Hat unser Herr Jesus dem Kaiser Augustus in Rom etwas getan? Hat er dem Herodes etwas getan? Hat er dem Pilatus etwas getan? Oder den Führenden des Volkes, den Hohenpriestern, den Schriftgelehrten, hat er denen was getan? Und wenn wir danach lesen, dann ganz im Gegenteil. Da steht zum Beispiel bei Johannes dem Täufer, als Soldaten kamen und ihn fragten, auf seine Predigt von der Umkehr hin, was sollen wir eigentlich tun? Und da sagt Johannes eben nicht, verlasst fluchtartig die Bundeswehr oder eine andere Armee, sondern tut kein Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Da sagt er nicht, ihr dürft keine Soldaten werden, wenn ihr glauben wollt. Nicht? Johannes ist nüchtern. Oder wir könnten fragen, hat Jesus Anschläge verübt, wie die Muslimterroristen heute? Wird ja oft dieser Fundamentalismus im Islam mit der Bibelgläubigkeit von uns Christen vermischt. Aber wo steht bei uns in der Bibel, dass wir Bombenanschläge veranstalten oder dass wir Revolutionen veranstalten sollen? Hat Jesus volksverhetzende Parolen von sich gegeben? Das sicher nicht. Hat er als König die Macht ergriffen, damals? So wie hat er es so gemacht, wie damals die Könige es gemacht haben im Altertum? Wenn da einer an die Regierung gekommen ist, dann war es üblich, dass der alle Übriggebliebenen von seinem Vorgänger umbringt. Das war normal, das wussten die auch, dass das so kommen wird. Hat das Jesus so gemacht? Hat er die Machthaber dieser Welt heute entmachtet? Hat er ein Unrechtsregime aufgerichtet nach neuen Vorzeichen, wie es alle Revolutionäre gemacht haben, wo das eine Unrechtsregime durch ein anderes Unrechtsregime ersetzt worden ist? Er hat doch ein Reich der Barmherzigkeit und Güte und Gerechtigkeit gebracht. Er hat sogar sein Reich in mir und in ihnen aufgerichtet. Ein Reich ist immer dort, wo jemand regiert. Und wenn der Herr Jesus regiert, bei mir in meinem Herzen, dann ist bei mir das Reich Gottes. In mir drin ist ein neuer Mensch gebildet und geschaffen worden von Jesus. Er hat von den Machthabern ein treffendes Bild gezeichnet, sicher, das hat er gemacht. Er hat gesagt, das sind Menschen, die geehrt sein wollen. und die Gewalt ausüben. Das ist in der Welt so. Ter Stegen vor 270 Jahren, 280 Jahren sagt in einem Vers: Geld und Güter der Gemüter goldene Strick und Fesseln sind. Lobt und schmeichelt, bückt und heuchelt, lästert auch, es ist nur Wind. Süßes Gift sind eure Lüste auf dem Staats- und Ehrengerüste, man nur glänzend Elend findet. Sehr treffend. Dort in der Politik hat Diplomatie und Opportunismus ihren Platz. Dort hat die vom Hof, ja, also Königshof, herkommende Höflichkeit ihren Platz. Dort hat menschlicher Stolz und Hochmut das Sagen. Aber das Reich, in dem Jesus regiert, das ist frei von menschlichen Schwächen. So soll's gerade unter euch nicht sein, sagt der Herr, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer aller Diener. Das sind genau die umgekehrten Verhältnisse, wie es in dieser Welt ist. Das soll keine Person angesehen werden. Das soll es nicht heißen, sagt Jakobus, wenn die Leute zum Gottesdienst kommen, dass da die Reichen und vornehmeren Leute vorne sitzen und die Armen, die setzt man da hinten irgendwo rein. Nicht? Maria predigt hier den stolzen Herren dieser Welt, die sich selbst zum Gott machen, nicht wie die römischen Kaiser damals und manchmal auch heute da und dort noch machen wollen. Da predigt sie ihnen den wahren Gott, den eigentlichen Herrn. Und sie sagt ihnen, dass sie eigentlich auch von ihm abhängig sind und dass er sie ein- und absetzt und dass er sie gebraucht zu seinen Zielen. Ich denke da immer an den Kaiser Augustus, liebe Geschwister, ganz, ganz deutlich. Der hat überhaupt nicht gewusst, was er da verursacht, als er diese Volkszählung angeordnet hat damals. Dass er damit praktisch Micha 5, Vers 1, wo es heißt, dass aus Bethlehem der kommen soll, der über Gottes Volk der Herr ist, dass er diese Prophetie zur Ausführung bringt. Hat er gar nicht gewusst. Genauso wenig wie der Pilatus, als er Jesus kreuzigen ließ, oder der hohe Priester, als er Jesus verurteilt hat, genau wusste, warum das alles geschehen musste. Er hat zwar gesagt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder und dabei am Ende durch das prophezeit, was eigentlich richtig ist. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Nicht? Geschwister, so ist das. Die Mächtigen dieser Welt, sie müssen im Grunde tun, was unser Herr haben will. Sie müssen den Plan ausführen. Sie müssen auch Gerichte ausführen über die Völker, nicht? Aber in der Gemeinde Jesu, dort wo Jesus regiert, dort werden am Ende die Mächtigen vom Thron gestoßen. Maria sagt nicht, dass das jetzt passiert. Er sagt, er stößt die Gewaltigen vom Thron. Jawohl. Das wird er tun. Und das tröstet uns heute, liebe Geschwister, wenn wir sehen, wie die Mächtigen dieser Welt, auch die Mächtigen in unserem Land, immer mehr die Gesetze Gottes aushebeln und verkehren. Wie, es hat mal jemand gesagt, wann ist Endzeit? Und gefragt, und dann hat der Pfarrer oder Pastor zur Antwort gegeben: Wenn die Sünde zum Gebot wird, also wenn die Sünde gesetzlich so geschützt wird, dass man nichts anderes mehr sagen darf und die Sünde nicht mehr Sünde nennen darf, dann ist Endzeit. Es gibt in Jesaja 5 einmal diesen Vers: Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, wo Familie auf einmal was ganz anderes heißt, wie das, was die Bibel als Familie bezeichnet. Wo man, wenn Sie will es nur mal als Beispiel sagen, wenn Sie heute den Fernsehen anmachen und Sie schauen einen Film an, der in früheren Zeiten spielt, am Kaiser Wilhelm oder nach dem Krieg oder egal wann, dann bekommen Sie da nur die Schattenseiten dieser Zeit serviert. Nicht die gesunden Familien, die es damals gab. Da bekommen Sie dann serviert, wie Eltern ihre Kinder geschlagen und unterdrückt haben, aber Sie bekommen nicht die schönen Seiten gezeigt. Ich könnte Filme benennen, ob es jetzt Das Klavier heißt oder Das Weiße Band. Ich will jetzt nicht sehr ermutigen, Filme zu schauen, aber alles zeigen nur diese Negativseiten, um zu sagen, ja, heute sind wir frei und heute ist alles besser. Aber sind wir wirklich so frei? Und deshalb ist es für uns ein Trost, dass diese Oberen in der Politik sich einmal verantworten müssen vor Gottes Gericht. Genau wie wir auch. Und ich mich verantworten muss für das, was ich heute Morgen predige. Dass sie dich einmal verantworten müssen, wenn Gott die Herrschaft am Ende der Zeit auch sichtbar übernimmt. Und dass wir das vor allen Dingen, er stößt die Gewaltigen von Thron. Das macht uns wieder klar, keine Revolution, die von Menschen ausgeht, wird dieses Reich letztlich schaffen können. Bevor wir uns an irgendeine Revolution verschreiben, sollen wir das wissen. Das sagt uns Maria hier in unserem Wort, dass die keinen Erfolg haben werden, dass Sünde immer nur Sünde hervorbringen kann. Genau wie eine Katze immer eine Katze auf die Welt bringt und ein Mensch immer nur ein Mensch auf die Welt bringt, kann keine Revolution dieser Welt, die von sündigen Menschen, von nicht wiedergeborenen Menschen gemacht wird, wie etwas Neues schaffen, außer Tod und Verderben, was das alte Regime vorher auch gehabt hat. Das müssen wir wissen, da müssen wir nüchtern bleiben, auch in unserer Zeit, wo so viel Unnüchternes kursiert und grassiert. Denken Sie nur daran, man hat ja immer wieder auch Gemeinden gegründet, also ob das jetzt die Brüdergemeinde in Korntal war oder in Wilhelmsdorf, und hat gemeint, jetzt können wir die Gläubigen sammeln, aber in der zweiten Generation war es aus. Und wenn Sie heute nach Korntal und nach Wilhelmsdorf gehen, da finden Sie die ganzen Endzeitzeichen auch, die Sie woanders finden. Das ist Mensch. Wir Menschen können nicht die Gemeinde bilden, wir Menschen können nicht die Welteinheit bilden, wir Menschen können nicht die neue Menschheit bilden, wir Menschen können nicht die eine Welt bilden, die wir uns immer wieder einbilden, so sage ich es einmal. Er stößt die Gewaltigen im Thron, er lässt die Reichen leer. Auch die Reichen, die kommen, ich habe doch meine Philosophie, ich habe doch meinen Lebensstil, die mit diesem ganzen Reichtum kommen, wo sie meinen, sie könnten sich das Reich Gottes verdienen. Er lässt sie leer und erfüllt die Hungrigen mit Gütern, die, die nach seinem Worte hungern und die nach seinem Worte dürsten und die satt werden wollen bei ihm. Er weiß, wie sie es oft die Reichen mit, auch die finanziell Reichen. Ich weiß, dass finanzieller Reichtum, ich habe zu Hause ein Elternhaus, das habe ich vermietet, ich weiß allein, was mich dieses Elternhaus beschäftigt, wie viel Zeit dieses Elternhaus von meinem Leben beansprucht. Gestern kam wieder ein Brief vom Schornsteinfeger, was alles geändert werden muss und was alles für Auflagen sind. Es kostet Zeit, liebe Geschwister, Zeit, die wir sinnvoller verwenden könnten, auch ich sinnvoller verwenden könnten, wenn wir das Wort Gottes lesen würden. Reichtum bindet, Reichtum beschäftigt uns. Ja, wer reich ist, der muss sich Sorgen machen, dass das Geld nicht verfällt und was weiß ich und wo er sinnvoll anlegt. Wer keins hat, der hat die Sorgen nicht, Geschwister. Deshalb sagt der Herr Stegen an einer Stelle, der ist sehr arm durchs Leben gegangen. Er sagt, wir reisen abgeschieden mit wenigem zufrieden und brauchen es nur zur Not. Das bekomme ich oft von meiner Frau gesagt, wenn sie das vielerlei sieht, was von meinem Elternhaus dann, wenn wir es geräumt haben, was wir alles da mitgebracht haben, ja, und dann denkt sie oft an Terstegen, abgeschieden, mit wenigem zufrieden und brauchen es hier zur Not. Und deshalb wird Maria hier ganz prophetisch. Er lässt die Reichen leer. Jesus wirft die Reichen nicht aus seinem Reich hinaus, er bekämpft sie nicht. Er lädt auch Reiche ein, im Glauben seine Kinder zu werden. Aber er weiß, dass sie es oft mit dem Glauben schwer haben, weil Reichtum Zeit bindet, weil man sich gern auch auf den Reichtum verlässt und weil man kein Bittsteller sein will, wenn man alles hat. Aber um sein Friedensreich herauszuführen, das Menschen nie schaffen können, da lässt er diese Reichen dann mitunter leer. Da redet Maria ganz prophetisch, weit hinausweisend, selbst über sich und ihre Zeit, selbst weit hinausweisend über Kreuz und Auferstehung bis an das Ende der Zeit, wann Jesus uns richten wird und die Menschheit richten wird. Aber noch in einem anderen Sinn stößt er Gewaltige vom Thron und erhebt die Niedrigen. Es gibt viele auch unter den frommen Leuten, die sich reich vorkommen und selbstgerecht betrachten, die meinen, sie seien vor Gott gewaltig und mächtig. Ich habe ja alles, ich bin intelligent, ich gehöre einer Gemeinde an, ich besuche die Gottesdienste, ich habe eine Taufe, ich habe eine Konfirmation, hat es in der Kirche oft geheißen. Wie oft hat mir das unser Bürgermeister gesagt, brauchst mir nichts zu sagen, ich bin getauft, hat er immer gesagt. Ja, habe ich gesagt, ja, ja. Und deshalb sage ich Ihnen das Evangelium, damit Sie überhaupt wissen, auf was Sie einmal getauft worden sind damals. Ja. Oder die meinen, sie hätten es, weil sie ihre Spenden gebracht haben, ihre Abgaben bezahlt. Nicht? Und dann gibt sie anderen, die ihren Herrn umso mehr lieben, weil sie ihm nichts zu bringen haben, aber dafür ihm alles zu verdanken haben. Das ist etwas Wunderbares. Dass sie nichts haben wie ihr sündiges und ungläubiges Herz. Sie kennen vielleicht die Geschichte von diesem kleinen Mädchen, das dem Heiland etwas schenken wollte an Weihnachten, weil er sich uns geschenkt hat. Und dann hat sie gebastelt und hat Dinge gekauft und was weiß ich, um dem Heiland was zu bringen. Und dann sagt die Mutter zu ihr, der Heiland, der will was ganz anderes von dir. Bring ihm deine schlechte Mathematikarbeit. Bring ihm deine Lügen, wo du mal gelogen hast. Bring ihm, und dann hat sie all die schlechten Eigenschaften aufgezählt, die Mutter. Das will er haben. Das will er haben. Jesaja 55, Vers 1, fasst es in Worte. Kauft ohne Geld, wo Gott sich zum Marktschreier macht. Und Jesaja sagt, kauft ohne Geld Wein und Milch. Wörtlich übersetzt, kauft mit Geld, was nichts wert ist. Um nicht Geld steht Hebräisch da. Das ist so, wie wenn wir jetzt mit Gulden oder Taler oder mit Reichsmark oder D-Mark einkaufen wollten. Ist nichts mehr wert. Bekommen wir nichts mehr dafür. Aber vielleicht bei den Münzsammlern noch, ja. Aber wenn wir auf den Markt gehen, da bekommen wir nichts dafür. Und Jesus sagt, komm, so komm zu mir. Bring das, was du hast. Ich will's. Bin dafür gestorben. Deine schlechten Eigenschaften, deine Sünde, deine Schuld. Bring es zu ihm. Er braucht Niedrige, die nichts aus sich gemacht haben, aber den Heiland machen ließen in ihrem Leben. Hungrige, die nicht mehr wie die Gemeinde von Laodicea in der Offenbarung des Johannes sich hinstellen und sagen, ich bin satt und brauche nichts und dabei doch jämmerlich arm und bloß dastehen, sondern die begierig die ausgestreckte Hand zur Versöhnung mit Gott annehmen. Und oft geht Letzteres manchmal auch mit Armut und Ohnmacht einher. Wenn wir die Nachrichten aus der Mission verfolgen, dann kommen heute viel mehr Menschen in Afrika, in Asien, in Südamerika in Indien unter den Ärmsten der Armen zum Glauben als in unserem reichen Europa, wo unser ganzes Leben durch ausgeklügelte Sozialgesetzgebung bis jetzt noch, sage ich ganz bewusst, bis jetzt noch abgesichert ist. Da klammern sich Menschen an Jesus, da kann er ihnen die Hände füllen. Und wir suchen allerlei Künste, um die Sehnsucht in unserem Herzen zu füllen. Was können Sie von einem jungen Menschen heute anderes erwarten, der Jesus nicht kennt, wenn er nicht mal weiß, ob er überhaupt eine Rente sehen wird? Oder nach, ich war lange an der Berufsschule, ich habe diese jungen Menschen vor mir gesehen. Oder ob er überhaupt eine Arbeit bekommen wird. Was können Sie von ihm anders erwarten, wie dass er den ganzen Tag mit seinen Ohrstöpseln herumläuft und da irgendwelche Musik hört, dass er die Realität nicht mehr mitbekommt, weil sie traurig ist und weil sie betroffen macht. Und deshalb sagt Maria, er füllt die Hungrigen mit Gütern, er lässt die Reichen leer. Und noch eine dritte Strophe, sie lobt den Herrn des Volkes Israel. Der Herr denkt an sein Volk. Und Sie müssen sich jetzt einmal mit mir 2000 Jahre zurückversetzen. Ein Volk, das besetzt ist von einer fremden Macht, von den Römern, dessen Obere nichts mehr machen dürfen, ohne dass sie den römischen Statthalter vorher um Genehmigung bitten müssen. Ein Volk, das einmal große Könige hatte wie David und Salomo, und seine Nachkommen spielen jetzt keine Rolle mehr. Und da sagt Maria, er denkt an seine Verheißung. Und das hat er gemacht, als sie die Mutter von Jesus wird. Hier geschieht's in Marias Leib, da wird's Realität. Wie es später die Hirten von Bethlehem sagen, euch ist heute der Heiland geboren. Gott steht zu seinem Wort. Er sagt nicht, dass sich's heute erfüllt. Denken wir dran. Mose hat nicht sein Volk befreit, als er den Ägypter totgeschlagen hat, sondern zu seiner Zeit. Auch wenn es durch Leidenszeiten und Gerichte geht. Und wenn damals die Verhältnisse anders aussahen als heute. Er hat den Vätern von Jesus geredet. Jesaja, Jeremia, Zacharja, Micha. Und Jesus ist gekommen, oft erst 700 Jahre später. Und das ist Maria klar. Auch wenn Gottes Volk damals schwer zu leiden hatte. Und wenn immer wieder Männer aufstanden, die sich als der Messias ausgegeben haben und doch nicht von Gott bestätigt waren. Auch wenn diesem Volk die größten Leiden noch bevorstanden, Gottes Verheißungen gelten. Das ist dem Glauben klar. Wer wie Maria im Glauben lebt, der lebt auch mit der Geschichte Gottes, mit seinem Volk mit. Heute, der sieht, selbst in der Zerstörung dieses Volkes, in der Zerstreuung in alle Länder und in der Staatsgründung Israels 1948, das Handeln Gottes. Auch das, daran denkt Maria, als noch nichts zu sehen ist. Und liebe Geschwister, noch etwas ist mir aufgefallen. Maria kennt ihre Bibel. Ich kann das jetzt nicht alles aufführen, aber ich habe mir herausgeschrieben, hier auf zwei Zetteln. Die Bibelstellen im Alten Testament, auf die sich jeder einzelne Vers hier in diesem Gebet Marias bezieht, sind fast alles Bibelzitate, die sie hier betet. Und es gilt auch für uns so wichtig, dass wir unsere Bibel kennen wie Maria. Auch das können wir von ihr lernen, dass wir wissen, was geschrieben steht und was nicht. Es ist ja wichtig, dass wir endzeitfähig werden und dass wir nicht verführbar werden in dieser Zeit. Deshalb hat Jesus auch gesagt, es steht geschrieben. Und wenn dann einer kommt, das ist ja das Allergefährlichste, dass dann andere kommen und die auch sagen, steht geschrieben. Und dass wir dann auch sagen können, wiederum steht auch geschrieben. Vermixe nicht Gesetz und Evangelium, vermixe nicht die Ebene Israels mit der Ebene der Gemeinde, vermixe nicht diese ganzen Bibelstellen und benutze sie zu verkehrten Dingen. Bete auch so, und das können wir von Maria wegen ihrer Bibelkenntnis lernen, bete auch so, dass es mit dem biblischen Ratschluss übereinstimmt. Dass ich jetzt nicht von Gott Dinge heute erbitte, die heute gar nicht dran sind. Ja? Gibt Leute, die beten heute schon darum, dass der Weltfriede kommt. Der kommt, das wissen wir, aber der kommt nicht 2021. Der kommt dann, wenn Jesus kommt. Er ist unser Friede. Und so könnten wir viele Dinge sagen, dass wir eben so beten, dass es dem Plan und dem Heilsrat unseres Gottes auch entspricht. Dass wir nicht um die große Erweckung beten, die jetzt gar nicht dran ist in unserer Zeit. Es gibt immer wieder Erweckungen, ich habe die auch erlebt in einer Gemeinde, aber eben nicht die große, massenhafte, völkerhafte Erweckung, sondern dass wir so beten, wie es dem Plan und dem Wort unseres Gottes entspricht. Das können wir auch lernen von der Maria. Er tut's. Drei Dinge, wie gesagt, die wir von der Maria lernen können. Einmal, dass sie wegweist von sich und ihren Herrn lobt. Das zweite, dass sie den Herrn lobt als den Herrn der Welt, der die Dinge, die Wege, die Geschichte dieser Welt in der Hand hat und am Ende dieser Zeit auch persönlich die Regierung in dieser Welt übernehmen wird. Heute führen noch die Regierenden entweder zum Gericht oder zum Segen seinen Ratschluss aus. Aber wenn er kommen wird, dann wird er einmal selber die Regierung in die Hand nehmen. Und das Dritte, dass Maria sich am Wort orientiert. Das ist wichtig. Nicht am Gefühl, nicht an den Umständen um uns herum, nicht ob alles so schön oder so schlecht ist, sondern dass wir uns am Wort orientieren. Darauf kommt es an und das macht Maria und sie betet auch, wie es dem Plan und dem Wirken unseres Gottes entspricht. Und so wird sie in unserer Zeit, wo es fast keine Vorbilder mehr gibt. Ich weiß nicht, wen ich da heute noch groß als Vorbild bezeichnen könnte in unserer Welt heute. In dieser Zeit ist sie uns ein Vorbild im Beten. Und wir wollen, wie gesagt, nicht Maria anbeten, sondern wir wollen von ihr beten lernen und wir wollen mit ihr zusammen beten, indem sie Gottes Barmherzigkeit in ihrem Leben lobt und in alledem ihren Herrn sieht, wo auch nichts zu sehen ist. Sie ist uns zum Vorbild geworden, auch im Warten auf Gottes Herrschaft, die in den Herren dieser Welt nur vorläufige Herren sieht, und zum Vorbild, wie aufmerksam sie doch die Verheißungen Gottes beobachtet hat und ihre Erfüllungen Jesus erkennen darf. Nehmen wir es mit. Amen. Wir wollen still werden vor Gott und wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir in Jesu Namen, dass du in unserem Leben dich verherrlichen willst. Dass du aus unserer Biografie eine Christografie machen willst. Wir danken dir, dass wir wegweisen dürfen von uns selber und hinweisen auf dich. Du bist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir danken auch für diese Hoffnung, die wir haben, dass wir in diesen Zeiten, wo uns immer mehr der Gegenwind als Gemeinde entgegenbläst und entgegenweht, in seiner ganzen Kälte und in seiner ganzen Eisigkeit, dass wir da auf dich blicken dürfen. Er tut's und er macht's, so wie es Maria gebetet hat. Wir dürfen dir in dieser Zeit unsere Freiheitsräume in der Meinungsfreiheit und auch sonst immer mehr eingeschränkt werden. Dürfen wir dich bitten, Herr, gib uns Weisheit, wie wir durch diese Zeit kommen, aber gib uns auch die Freudigkeit, dass wir die Zeit noch auskaufen, die uns noch bleibt und das sagen, was zu sagen ist und wir noch sagen dürfen. Dass wir dir mehr gehorchen als den Menschen, wo Menschengesetze uns einschränken wollen. Bitten dich in dieser Zeit jetzt auch für die Kranken und für die Alten, die oft einsam sind aufgrund dieser grausamen Gesetzgebung. Wir bitten dich, hilf du ihnen, sei du ihnen persönlich nahe, dort, wo es Seelsorger schwer haben, jetzt zu ihnen zu kommen. Wir bitten dich für alle, die jetzt einsam in ihren Dörfern und Städten uns hören und sehen heute Morgen und die ihren Glauben alleine leben in der Familie, im Dorf, in der Stadt oder auch in ihren Gemeinden mehr und mehr vereinsamen, Herr. Sei du bei ihnen, stärke du sie und zeige ihre Macht auch in ihrem Leben. Wir bitten dich für uns, lieber Herr, dass wir dir treu bleiben, dass wir uns nicht von dir wegbewegen, sondern dass wir an deinem Wort bleiben und immer mehr dein Wort kennenlernen wollen und dadurch dich kennenlernen. Herr, gib uns die Zeit, dein Wort zu studieren, jeden Tag, dass wir sie nicht vertrödeln und an andere Dinge verschwenden, sondern dass wir sie nutzen, um dich und deine Pläne kennenzulernen. Du hast verheißen, dass wir einmal mit dir regieren sollen, wenn wir dir gehören. Bereite uns darauf hin und darauf zu, dadurch, dass du in unserem Leben alles zerschlägst, was nicht aus dir ist, aber alles aufbaust und wachsen lässt, was von deinem Geist gewirkt ist. Wir bitten dich, hilf uns, dass uns dein Wort zur Speise wird. Und alles, was uns bewegt, wollen wir nun in das Gebet zusammenfassen, das der Herr Jesus Christus seine Jünger zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So lasst uns nun hingehen in unsere neue Woche mit in Frieden und mit dem Segen Gottes des Herrn, dem wir jetzt erbitten wollen. Herr, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Herr, lass du leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.